Ja, herzlich willkommen zu Gossip. Was ist denn Gossip?
Das ist jetzt der Podcast, damit auch tatsächlich jeder einen Podcast hat.
Genau.
Jetzt ist es nur noch meine Mutter, die keinen Podcast hat. Sonst hat, glaube ich, jeder einen.
Ja, meine auch nicht und meine Frau auch nicht und meine Kinder auch nicht. Aber meine Tochter meinte schon, was, ihr macht jetzt einen Podcast? Ich will auch einen Podcast machen.
Ja, dann kann die ja vielleicht mit meiner Mutter einen zusammen.
Ja, genau. Also das war eine total fixe Idee, sowas jetzt mal auszuprobieren. Dann auch noch regelmäßig zu allen möglichen Themen, die die uns so szenerelevant, aber auch so, was man sonst so noch im Leben macht, interessieren. Wer sind wir zwei eigentlich? Also
fang du ruhig mal an.
Also ich bin der Bruno, ich bin der Bruno Kramm, ich bin ein alter Sack, 1967 geboren und mache meine Band, das ich schon seit Ewigkeiten, das Label Danse Macabre, auch eigentlich das dienstälteste in der Szene. Ja, und ansonsten mache ich viel zum elektronischen Musikbereich und vor allem momentan viel KI-Geschichten, also mit künstlicher Intelligenz, mit generativen Modellen. Ja, und ich erzähle immer ganz gern, was ich so mache. Und wer bist denn eigentlich du hier, dieser dicke Mann mir gegenüber im Studio?
Ich bin der Sven, bin jetzt 38. Ihr kennt mich vielleicht von der Bühne von Das Ich, früher bei Zentron oder Trümmerwelten, eventuell auch Unterschicht, man weiß es nicht. Wenn ihr mich nicht kennt, lernt ihr mich jetzt kennen, das ist dann auch nicht schlimm.
Und Sven ist natürlich schon seit langem hier bei Danse Macabre Assistent im Label und kümmert sich um die Fälle, ja, wenn Bands mal sauer sind, dann darf sich Sven drum kümmern.
Oder Geld eintreiben. Geld ja. Eintreiben kann ich auch.
Ja, gut. Und unsere Idee war einfach hier mal so relativ frei zu gucken, was mal so, ja, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, vielleicht ein bisschen zusammenzufassen. Und was wirklich passiert ist, wir waren jetzt wieder auf USA-Tournee, war sehr schön. Ich gucke übrigens mal, ob das läuft, weil das schaut so still aus. Es läuft, wunderbar. Wir waren, Stefan und ich, wir waren auf USA-Tournee, auf ganz kleiner, mit der Band Oberer Todpunkt zusammen, haben uns gemeinsam ein Van geteilt. Und es war unglaublich harmonisch. Das Schöne ist auch, es war, glaube ich, sehr viel harmonischer, als es normalerweise ist, weil eben auch noch eine externe Band bei uns im Bus saß. Und wir waren zuerst in Newark auf einem total spannenden Festival. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein ganz guter Aufhänger für heute. Dem Dark Force Festival, das ist in New Jersey, findet in einem Hotel statt. Das Hotel sieht dann auch noch aus wie so ein kitschiges Schloss, ist riesengroß, ein Sheraton, und da findet ja jährlich ein Festival statt. Das war übrigens auch der Aufhänger, warum wir ja rüber geflogen sind, weil wir eigentlich letztes Jahr hätten spielen sollten, da ist aber was dazwischen gekommen, weil wir in Südamerika waren und dann nicht in die USA konnten, und deswegen haben wir das dieses Jahr nachgeholt, und damit es dann nicht nur ein Konzert ist, haben wir noch eine kleine Tournee draus gemacht und waren dann in nach dem Festival in Atlanta, im Masquerade, dann in New Orleans, ich habe den Namen vom Club vergessen, müsste ich googeln, dann in Austin, dann noch in Tampa, und dann sind wir wieder zurückgeflogen.
Die eigentliche Frechheit daran ist aber, dass ich nicht mit war.
Das stimmt, ja. Woran das wohl liegen könnte, ist, ja, dass wir in den USA rein historisch bedingt einen anderen Keyboarder haben, den wir aber auch sehr gerne mögen, den wir auch schon sehr lange dabei haben, und den können die Leute ja hin und wieder auch mal in Deutschland erleben.
Ich freue mich auch schon wieder, wenn wir auf dem Mera Luna dieses Jahr dann wieder zu viert auf der Bühne stehen. Das wird wieder gut.
Genau, das ist der liebe Damien, mit dem wir immer die USA-Tournee-Dates machen. Wobei Sven auch schon mal angekündigt hat, dass er auch eigentlich ganz gerne mal mitkommen würde.
Irgendwann, aber ich glaube eher Südamerika als Nordamerika.
Ja. Ja. Wobei dieses Jahr sind wir auch, glaube ich, nochmal in den USA. Da gibt es ein Festival in Kalifornien, und dann werden wir höchstwahrscheinlich auf der Seite der USA noch ein paar Dates einbauen. Was halt immer so die Geschichte ist mit USA-Tourneen, du fährst unglaublich lange Strecken. Das, wenn man sonst als europäische Band gewöhnt ist, halt so Konzertdates abzufahren, dann fährt man halt mal, wenn es eine längere Strecke ist, 8 bis 10 Stunden. Aber in den USA sind es halt auch mal 20 bis 30 Stunden, die man dann durchackern muss, um zum nächsten Venue zu kommen. Und deswegen hatten wir uns schon vor vielen Jahren, wir waren das erste Mal 1994 auf USA-Tournee, dann doch überlegt, wir cutten so eine Tour immer in 2 Legs, eine für die Ostküste und eine für die Westküste, wobei es dann natürlich immer bei der Ostküste noch ein bisschen in den Bible Belt reingeht, also den unteren Süden, und wenn man an der Westküste ist, geht es dann immer in den Norden, so Richtung Chicago, Milwaukee noch hoch oder Denver.
Aber bevor du mir jetzt hier alle Staaten der USA aufzählst, lass uns doch nochmal ganz kurz auf das Festival zu sprechen kommen, wo das ich mit vielen anderen Bands gespielt hat, weil du sagtest schon im Vorfeld ein bisschen, sagtest du, dass dieses Festival eventuell eine Art amerikanisches WGT werden könnte.
Also dazu haben wir uns zumindest auf der Bühne auch hinreißen lassen, das so zu sagen, und da haben sich die Amerikaner natürlich riesig gefreut. Ja. Wie immer, man sagt seinem Publikum das, was das Publikum erfreut, und dann sind sie total glücklich. Nee, aber in dem Fall stimmt sogar ein bisschen. Weil also das Event ist natürlich nur in einer Location, die ist aber riesengroß, das ist ein riesengroß, also wie in Amerika ist natürlich immer alles 10-mal so groß wie bei uns, auch die Autos, Energieverbrauch und alles mögliche, aber die Hotels natürlich auch. Und dieses Sheraton ist halt, ja, ich würde mal sagen, wer in Leipzig das Penta-Hotel kennt, in der Größenordnung 20, circa so groß. Und das hat ganz viele Konferenzräume, in denen dann eben halt Aussteller waren. Und das hat mich so sehr ans WGT erinnert. Ganz viele so Merchants, die ihre selbst gebauten Klamotten und Schmuck und alle möglichen Accessoires von Räucherstäbchen bis Parfums und so weiter für die Szene angeboten haben, aber halt noch in einer bisschen größeren Vielfalt als bei uns. Übrigens auch in der Individualisierung, also du hast da wirklich so Einzelteile kaufen können, die waren natürlich da, also so Borgrüstungen und Ritterrüstungen und was weiß ich nicht alles, aber das hat mich schon ziemlich ans WGT erinnert und vom Feeling aber so ein bisschen an die ganz alten WGTs, wo eigentlich noch so ein total cooles Gründerfeeling war. Und dann parallel dazu sind dann in eben mehreren Räumen so Discos und Konzertveranstaltungen gelaufen und das Ganze halt über 3 Tage, also auch irgendwie so ein Festivalrahmen. Und natürlich ist es nicht so groß wie ein WGT in Leipzig mit irgendwie, was weiß ich, 15.000, 20.000, 25.000 Leuten, sondern vielleicht 5.000 Leuten, aber aller Anfang ist schwer und die sind jedes Jahr gewachsen und organisiert wird es von dem Typen, könnte man fast sagen, so das Äquivalent zu früher Monaco von Extra Fashion, so der größten Fashion-Kette für schwarze Mode, vampirefreaks.com. Die sind auch ein Online-Shop und sind doch relativ groß, auch ein Plattenladen, und die organisieren das jedes Jahr. Und das Line-Up war doch ziemlich groß, da waren Bands dabei wie Crook Shadows, wie Nizza App, wobei es nur ein Mann von Nizza App war, weil Douglas ja ziemlich krank ist, Leather Strip und noch, kann man im Netz nachgucken. Es war jedenfalls ein echt ein großes Line-Up mit wirklich vielen Bands und ganz vielen wichtigen Leuten aus der Szene. Man muss auch noch so sehen, in Amerika ist dieses Selbstdarstellungsding noch viel größer, also auch irgendwie da mit echt abgefahrenen Outfits sich zu präsentieren. Das sind dann teilweise dann so Star Wars Trooper durch die Szene gelaufen, danach kamen dann so richtige Oldschool-Goths, dann kamen Cyber-Leute, und das Schöne ist aber alles sehr, sehr harmonisch, und das hat mich eben so ein bisschen ans WGT erinnert.
Ich habe bei dir in deinem Feed auf Social Media habe ich die Bilder ja gesehen, die du hochgeladen hast, und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen steril und weiß war so im Hintergrund. Hat das getäuscht? War das nur Backstage oder war das auch tatsächlich im ganzen Gelände so?
Das ist halt, also dieses Hotel, ich find's auch in der Tat ein bisschen steril, aber das ist nun mal halt die Location, wo es erstmal ganz klein angefangen hat und jetzt wirklich jeden Raum belegt hat, und das Konzept ist natürlich, dass die Leute dann dort auch direkt ihre Hotelzimmer buchen und dann am besten, damit sich nicht so viel bewegen müssen, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber halt, dass alles sehr nah ist, quasi du vom Club dann direkt in dein Hotelzimmer kullern kannst. Das Tolle an dem Areal ist aber, also wie gesagt, dieses Sheraton Hotel in Parsippany in New Jersey, schaut echt ziemlich kitschig aus, also nach europäischem Maßstab. Ist halt so ein Schloss, so nachempfunden europäischen Schlössern, hat aber noch ein Riesenareal mit Parkplätzen außen, wo ich auch mit dem Veranstalter gesprochen habe, Mensch, wenn euch das zu klein wird, dann fragt doch mal, ob ihr da nicht irgendwie Open-Air-Bühnen bauen könnt. Und das hoffe ich, dass sich das in den nächsten Jahren so ein bisschen entwickeln wird, weil dann wird es unter Umständen echt sowas wie ein WGT. Aber du hast vollkommen recht, innen ist es halt so total sterile Versammlungsräume mit total niedriger Decke. Akustisch war es okay, weil es überall so Teppichboden halt hatte, so flauschigen. Aber von der Atmosphäre war es natürlich ein bisschen seltsam, aber die Leute waren einfach super drauf.
Gut.
Ja, was gibt's aber, jetzt ziehen wir vielleicht mal den Bogen. Du als alter Leipziger, es steht ja auch das Wave Gothic Treffen
an. Nächste Woche ist WGT. Die Schuhe sind schon geputzt. Es ist leider, glaube ich, noch gar kein, während wir hier aufnehmen, noch kein Timetable draußen, wann wer wo spielt. Ich habe jedenfalls noch nichts gesehen. Die App ist auch noch nicht online. Also auf jeden Fall noch nicht gepflegt. Also ich weiß noch nichts so genau. Ich weiß nur, wann wir beide unsere DJ-Gigs haben. Und ja.
Also wir haben vom Label haben wir ja ein paar Bands. Ich glaube, da habe ich sogar schon ein Timetable bekommen. Einmal ganz empfehlenswerte Band aus den USA, The Waning Moon, die spielen.
Liebe Grüße.
Ja, die spielen im Hellraiser. Ich war ja selber noch nie im Hellraiser, bin da ziemlich gespannt. Du hast da, glaube ich, schon mal gespielt.
Super geile Location. Wir haben damals draußen gespielt. Ich weiß nicht, ob die wieder die Open-Air-Bühne aufbauen oder das drin machen. Ist eigentlich egal. Beide Locations, also beide Stages sind dann cool. Die Technik ist cool, die Akustik ist okay und das Team da ist auch immer super nett.
Super cool. Ja, ich freue mich auch für die Band. Die waren ja Newcomer des Monats im Sonic Seducer, haben ein großartiges Album rausgebracht, sind so musikalisch für mich so diejenigen, die so The Flame des 90er Gothic Rocks nach vorne tragen, und zwar vom Sound, von allem her, also Gitarrensound, Basssound, Gesang, Drumcomputer-Auswahl, absolut perfekt zu der Sound früher 90er Jahre Gothic Rock Bands, und von der Seite freue ich mich halt total. Es ist auch voll interessant, dass gerade in den USA momentan so ein absolutes Revival dieser Zeit stattfindet, wo wir angefangen hatten, weil wir kommen uns immer so ein bisschen wie so Dinosaurier vor, weil halt schon so lange dabei, seit Anfang der 90er, und plötzlich stellen wir fest, da gibt's junge Bands, die genau so einen Sound machen wollen wie damals, und das finde ich irgendwie total schön. Also in den USA ist das halt sehr ausgeprägt. Ja, und da werden eben The Waning Moon diesmal dabei sein. Eine andere Band, die übrigens auf dem Dark Force gespielt hatte, die auch so ein bisschen in diesen 90er-Jahres-Sound geht, Astari Night. Die kommen ja dann dieses Jahr aufs Nocturnal Culture Night. Aber aufs WGT bin ich schon mal sehr gespannt. Und auch Tragic Black von Dans Macabre spielen da. Und Bedboner, die Bedcave-Band aus Norwegen. Ich habe so den Eindruck, dass auch so in Europa irgendwie so diese ganzen Gothic-Rock-Styles schon ziemlich auf dem Vormarsch wieder sind.
Ja, also das ist auch, was du sagtest, nicht nur im Mainstream sind ja die 90er wieder total im Kommen, sondern auch bei uns in der Szene kommt es langsam wieder an, ob es die Klamotten sind, ob es die Musik ist. Ich bin gespannt, ob das weiter so wird und ob vielleicht dann auch mal wieder die elektronische Szene ein bisschen besser vertreten ist als die Gitarrenmusik, die ja jetzt die letzten Jahre ein bisschen höher angesehen war als die.
Also was für mich immer total komisch ist, wir sind ja eigentlich als das Ich auch eine total elektronische Band, aber werden halt doch immer eher als so eine Oldschool-Gothic-Band gesehen, weil wir halt auch in den 90ern genau da irgendwie gelandet sind. Und seltsamerweise fühle ich mich immer mit diesen ganzen Gothic-Rock-Bands, obwohl die so klassische Gitarrenbands sind, Meistens immer ein bisschen mehr heimisch als jetzt mit den klassischen EBM-Bands, die uns ja eigentlich vielleicht von den Tools, die man so benutzt, näher wären, aber so rein vom Lebensgefühl sind mir die immer näher.
Naja, aber wenn man das Ich jetzt als die Songs mal auseinander nimmt, das ist ja auch keine reine Viervierteltakt EBM oder Industrial-Geschichte. Das ist ja schon alles ein bisschen verspielter, würde ich es fast nennen wollen.
Ja, oder ein bisschen verstrahlter, aber whatever. Also
das wollte ich so nicht sagen.
Na, aber jedenfalls haben wir, ich dachte mir da auch in den USA wieder so, also die Bands, die so, die einen dann so direkt ansprechen, obwohl es eigentlich klassische Gitarren-Rock-Bands sind, das hat mir schon wieder sehr gut gefallen. Auch so die Vorgruppen, die noch mit dabei waren, waren eben auch viele Bands in der Richtung. Was verbindest du eigentlich immer so mit dem WGT? Also unabhängig davon, dass du ja jetzt seit wie vielen Jahren Leipziger bist?
Seit 2017, also ist das 7. Jahr, dass ich hier wohne, aber vorher auch schon regelmäßig hier gewesen bin. Ich weiß gar nicht, dass wievielte, oder das ist seit Jahren das erste WGT, dass ich nicht an irgendeinem Tag mit irgendeinem Projekt spiele. Also ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gegeben hat, dass ich auf einem WGT bin, wo ich eigentlich außer als DJ nichts zu tun habe. Das ist auch schon eine Premiere für mich. Ich freue mich da richtig drauf, dass ich mal das WGT als, sagen wir mal, auch fast jeden Tag als Gast genießen kann. Und ich verbinde das eigentlich hauptsächlich damit, dass ich da viele tolle Leute sehe, die man sonst wirklich nur ganz selten im Jahr sieht. Und das sind wirklich alle gebündelt auf einen Haufen. Und einmal das Lebensgefühl noch einmal hochleben lassen, weil die Szene wird leider ja aufs Land gesehen immer kleiner, immer schwächer, und das ist einmal noch so ein gebündeltes Feeling, dass alle zusammenkommen und einfach das zusammen zelebrieren. Das ist total schön eigentlich und auch einmalig.
Ja, irgendwie, ich habe auch den Eindruck, dass sich seit Corona, was ja ein harter Stopp für alle war, so die Szene massiv zusammengeschrumpft ist. Viele Leute entweder gar nicht mehr weggehen und sich an ihr Couch-Potato-Leben gewöhnt haben. Es sind auch viele, viele sind leider gestorben schon. Also ich sehe auch fast so jeden ersten, zweiten Tag in der Woche wieder jemanden, der verschieden ist. Also es ist natürlich auch ein bisschen traurig, aber die Corona-Zeit hat, glaube ich, schon auch dazu geführt, dass die Leute, dass es keinen neuen Nachwuchs gab in der Szene. Früher war das ja immer wieder teilweise für die Älteren ein Ärgernis, aber im Endeffekt immer eine wunderschöne Sache, dass dadurch diese Szene immer so groß war und so vielfältig, dass eben neue Styles dazu kamen. Ich erinnere mich total an die Zeit, als so Cyber-Elektro abschätzenderweise Knicklichter oft genannt und ähnliches in die Szene kam, aber natürlich diese Szene bereichert haben, und das ist jetzt aber leider nicht mehr.
Die wurden ja aber auch, was ja auch die jüngste Kategorie bei uns war und die jüngsten Leute, die mitgefeiert haben, die haben sie ja gekonnt rausgemobbt, kann man nicht anders sagen.
Echt, das ist ja das so krass.
Ja, es gab ja Aufkleber, wo wir halt in unsere Szene sauber drauf stand, wo dann die Cyberlocks und die Schweißerbrillen in den Mülleimer geschmissen wurden. Quasi Anti-Nazi-Symbolik auf Cybers angewandt. Das fand ich schon leicht übergriffig und einfach am Thema vorbei. Weil die Szene steht ja eigentlich für Toleranz und Miteinander, und das ist leider in die völlig falsche Richtung da entglitten.
Ja, das mag sein. Fand ich auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil ich fand ja immer die Vielfalt gerade so schön. Das ist ja auch das, wenn wir zwei zum Beispiel auflegen, uns macht's ja auch immer Spaß, dass du einfach so ein riesen Bouquet an Styles hast, aus denen du dich bedienen kannst, und jetzt nicht nur eben vertikal Styles, sondern auch in der Zeitlinie ganz vielen unterschiedlichen Dekaden, und dadurch halt immer irgendwie was Spannendes anderes bringen kannst und nicht so eine Monokultur musikalisch wärst. Also was ich ja hasse, sind diese rein Industrial-Partys, rein EBM-Partys, reine Gothic-Rock-Party. Da kriege ich Kopfschmerzen. Und das war eigentlich immer das Schöne, aber ich glaube so ein bisschen, das ist jetzt verloren gegangen, weil es keinen neuen Input gibt. Der neue Input momentan in der Szene ist vor allem Bands, die sich dann beziehen auf die 90er und dann eben so ein Retro-Ding machen. Hoffentlich kommt da vielleicht auch nochmal was Neues, oder wie siehst du das?
Ich finde, also ich hoffe, dass sich das durchsetzt. Es sind jetzt ein paar Künstler, ich würde die fast eher als Dark Singer and Songwriter betiteln wollen. Ich wüsste gar nicht, wie ich es anders umschreiben soll. Aber sowas wie Betteroff zum Beispiel hat auch im WGT gespielt, ist jetzt nicht szenetypisch, aber finde ich, bringt einen ganz neuen Wind rein, eine ganz neue Linie einfach. Und ich finde, wenn davon noch ein bisschen mehr käme und vielleicht das so der Anstoß ist, dass die Szene wieder wächst ein bisschen und einfach neue Sachen mit offenen Armen empfängt, das wäre einfach ein schönes Zeichen. Und dann sind wir noch nicht verloren.
Ja, also wie gesagt, ich dachte mir ja auch in den USA, da ist was Neues mit so einem Gründergeist gerade am Wachsen, während hier alles so ein bisschen dahin schwindet. Vielleicht ist es ja auch so, na, der nächste Weg, das ist jetzt auch in Südamerika, ist ja unglaublich viel los. Jedes Jahr zum Beispiel in Brasilien, in Sao Paulo im Madame Club, das ist ein ziemlich großer Club mit mehreren Bühnen. Ganz schöner Club, so auch wirklich ultra designed, so im coolen Gothic Vampire Horror Look. Und die haben ein Winterfestival und ein Summerfestival. Und da ist richtig viel los. Waren jetzt auch die Kollegen vom Beauty of Gemini gerade erst wieder zu Besuch, hatten volle Hütten, auch in Chile im Blondie Club. Jedes Mal, wenn wir da spielen, da sind irgendwie ein paar tausend Leute. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber da kommen halt dann die ganzen Leute aus Chile zusammen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass es irgendwo überall am Wachsen ist, aber leider bei uns hier ein bisschen am Zusammenschrumpfen. Weil ich natürlich so vom Touren her sagen muss, deswegen sind wir ja auch so viel im Ausland, ist es natürlich auch immer ganz schön, also eine andere Kultur zu sehen. Dazu vielleicht noch so, was ich halt so faszinierend finde, ist, ich meine, so unterschiedlich die jeweiligen Staaten in ihren Demokratien oder Gesellschaftsformen sind, mal mehr demokratisch, mal weniger, mal korrupter, mal whatever, trotzdem hat man irgendwie so das Gefühl, wenn du in dieser ganzen Welt unterwegs bist, dass irgendwie diese schwarze Szene irgendwie wie so eine One Nation ist und man mit diesen Leuten, die irgendwie in den obskursten Lebenssituationen und Gesellschaften leben, ganz krass war es auch immer in Russland früher, wobei man da ja nicht mehr hin kann.
Hoffentlich bald.
Hoffentlich irgendwann wieder, aber ja, das ist ja auch so traurig, diese Leute, die Szene in Russland war ja auch immer irgendwie so ein bisschen so die Möglichkeit, sein alternatives Ich, aber eben auch so, wenn du schwul warst, lesbisch warst, da dich ausleben konntest, weil das damals ja schon, bist du ja sehr diskriminiert worden für einen alternativen Lebensstil und da war die Szene irgendwie auch immer so ein Halte-Ankerpunkt für alle, aber wie gesagt, diese internationale Szene, die ist mehr One Nation als diese ganzen Nationen, die sich ja jetzt eher so ihre Grenzen dicht machen und auf ihre nationalen Leitkulturen zurückziehen oder meinen, welche definieren zu müssen. Ich dann immer feststelle, oh my goodness, ich habe viel mehr mit den Leuten der Szene in Südamerika gemein als jetzt hier mit meinen Nachbarn. Wird ja bei dir in Leipzig auch nicht anders sein.
Ja, wobei ich die Szene in Südamerika nicht so gut kenne. Aber ja, es ist so. Es ist klar, man hat immer mit den Leuten, mit denen man sich die Subkultur teilt, mit denen man sich ein Lebensgefühl und einen Stil teilt, hat man immer mehr gemein als mit Inge aus dem dritten Stock.
Ja, genau.
Das ist halt so.
Ja, das stimmt schon.
So, wir sind aber jetzt ja nicht nur hier zusammengekommen, um über die Szene und die positiven und negativen Seiten zu schwadronieren, sondern wir wollen euch auch ein bisschen Musik näher bringen. So haben wir uns eigentlich gedacht, wir wollen euch jedes Mal, wenn wir aufnehmen, also der Rhythmus soll alle zwei Wochen sein, dass wir euch auf den Sack gehen wollen hier mit unseren Stimmen. Und zwar wollen wir euch eine Band vorstellen und ein bisschen ausklabüstern. Wir wollen euch ein Album präsentieren und wir haben und eigentlich auch vor, eine Spotify-Liste zu erstellen, dass ihr quasi, dass wir euch eine kuratierte Liste von unseren Lieblingssongs oder Songs, die wir neu entdeckt haben oder die wir lange mit uns rumschleppen, euch quasi präsentieren, dass ihr die dann auch mithören könnt und ein bisschen tiefer bei uns eintauchen könnt.
Da merke ich, bist du besser vorbereitet als ich. Mir fällt gerade im Moment gar nichts ein, aber die Liste können wir natürlich gerne machen. Aber da mir jetzt nichts einfällt, dann erzähl doch mal direkt, was
Nein,
so deine...
Ich habe gedacht, wenn wir heute die erste Folge machen, klar... Die meisten kennen diese Band, aber lass uns doch einen Schnelldurchlauf durch 30 Jahre, das ich mache. Einfach einen Schnelldurchlauf.
Oh my goodness.
Das geht doch, die meisten wissen eh Bescheid. Ich meine, die meisten wollen wissen, wie es mit Stefan ist, das ist klar, seit damals. Aber lass uns einfach mal ganz vorne anfangen. Wann habt ihr euch kennengelernt?
Oh Gott, wir haben uns kennengelernt 86. Damals in Bayreuth in einer kleinen publichen Disco, das Crazy Elephant, das war eine furchtbare Disco, aber die einzige halt in der Bayreuther Innenstadt, wo man ohne Auto hinkam, die haben den ganzen Abend Funk and Soul gespielt und dann um 3 Uhr als Rauswerfer haben sie dann 3, 4 ja, Independent-Titel, sowas wie Los Niños del Parque, also irgendwelche komischen Sachen oder Mussolini oder Human League Being Boiled oder was von Cure oder Joy Division gespielt, um die Leute rauszuschmeißen. Und dann sind wir fünf, sechs Schwarzen auf die Tanzfläche gesprungen für diese drei, vier Songs und haben da getanzt und fanden es super. Und so haben sich Stefan und ich in dieser kleinen Stadt Bayreuth halt kennengelernt. Und ich hatte damals schon viel so elektronische Bandprojekte gemacht, wollte eigentlich auch immer was bisschen Dunkleres machen, aber die Leute, die ich halt da immer als Partner hatte, die wollten eher so Pop machen, so Sachen wie Wham oder so. Ich habe dann auch angefangen, auf meinem Drumcomputer Cha-Cha-Cha und solche Sachen zu programmieren. Damals hat man so einen Yamaha RX-15 Drumcomputer. Es hat furchtbar lange gedauert, bis so ein Pattern programmiert war. Und aber die wollten halt immer nur so Sachen wie Wham machen oder irgendwas in der Art. Und naja, und dann hatte ich Stefan und die zwei Meyer-Brüder kennengelernt. Wir waren alles so Gruftis und haben dann gesagt, so, jetzt machen wir eine Band. Und unsere erste Band war lange vor, dass ich Dying Moments 86, 87 haben wir da unsere ersten Tapes aufgenommen und sind dann regelrecht getourt, aber nur in der Region in Oberfranken. Und wir hatten da sogar einen Fanclub, der hieß die Pols. Und die sind immer mitgekommen auf jedes Konzert. Warum nur? Weil wir jedes Mal zwei Kästen Bier quasi dabei hatten und die dann verteilt hatten in den Pausen zwischen den Songs an die Pols, an unsere Leute. Wir hatten ganz viel so elektronische Pogo-Songs bei Dying Moments, so, wo sie dann volltrunken halt rumspringen konnten. Also ein bisschen EBM im Duff-Style. Ja, und sind dann halt da halt rumgetourt.
Gibt es davon noch Aufnahmen?
Ja, da gibt es in der Tat, ich habe neulich mein DAT-Archiv gefunden und habe die ganzen alten Aufnahmen mal digitalisiert, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das veröffentlichen will, was echt schlecht war. Also es war echt schlecht. Es ist ein Zeitdokument eher so im Sinne von, wer packt denn schon gerne seine ersten Gedichte aus?
Bei der Ausstrahlung dieser Folge wird es schon eine Internet, also nicht eine Inter keine Internetseite, eine Instagram-Seite geben zu diesem Podcast. Schreibt da gerne eine DM und sagt, wollt ihr es hören oder wollt ihr es nicht hören?
Genau, das ist besser, als dass mir Sven jetzt hier das Duct-Tape klaut. Ja, und wie gesagt, aber dann haben wir halt schnell gemerkt, das ist irgendwie ein bisschen doof, weil die kommen ja nur zum Saufen. Und dann hatten wir auch so eine Zäsur, weil wir uns ein bisschen mit den zwei anderen Bandmitgliedern verstritten hatten, den Meyer-Brüdern, in welche Richtung es gehen soll. Ja, und dann haben wir eben dieses Demo-Tape auf. Nee, dann hat man Fahrenheit 451 gegründet. Das war dann die nächste Band, da war dann ein Gitarrist dabei. Da hat man auch Demos gemacht, hat man auch alles schon recht professionell gemacht, also für die damalige Zeit, so mit aufwendig gedruckten Infos, und hatten dann dieses Demo an Mute Records in Deutschland geschickt und auch noch an ein paar andere Record-Labels, hatten uns aber immer, hatten ein Stückchen auf dem Tape-Deck vorgespult, damals hatten wir Tapes eingeschickt und uns notiert, um wie viel wir das Tape vorgespult hatten, und hatten es dann eingeschickt, um dann nach Wochen, manchmal auch Monaten, eine Absage zu bekommen. So, passt jetzt nicht zu unserem Repertoire und. Und dann festzustellen, hey, die haben sich ja nicht mal das Tape angehört, weil als ich zurückgespult hatte, war dann derselbe Wert mit einem Minus davor. Also ziemlich scheiße. Und dann war eigentlich klar, hey, wir müssen ein eigenes Label gründen, weil hat überhaupt keinen Taug. Und dann hat man eben auch die ersten Tracks, der allererste Track für Das Ich war in der Tat auch Gottes Tod, den wir aufgenommen. Nee, Lügen und Das Ich. Das hieß damals noch Eisschrank, keine Ahnung, warum Eisschrank. War wahrscheinlich ein heißer Sommer, und dann kam Gottes Tod. Gottes Tod hatten wir Silvester 87 auf 88 aufgenommen, weil da war gerade draußen Feuerwerk, als wir den Titel aufgenommen hatten. Ganz viel Küchenbesteck von meiner Mutter gesampelt und dann diesen Song aufgenommen. Ja, und dann gab es dieses erste Tape, und dann sind wir aber auch auf den Trichter gekommen, weil wir ja so frustriert waren von dieser Label-Policy, dass uns eh keiner haben will. Natürlich hast du auch so einen gewissen Komplex, weil du weißt, hier in so großen Städten wie in Berlin geht der Bär ab. Damals gab es ja auch noch kein Internet, deswegen deswegen war das Hörensagen auch immer viel größer, als wie es wirklich war. Und du saßt halt in diesem kleinen verkackten Bayreuth. Ja, und dann sind wir mit diesen Tapes, haben ganz viele Tape-Kopien gemacht, hatten dann auch schnell so eine Tape-Kopierstraße und hatten die dann teilweise an die Clubs, wo wir die Adressen auch übers Hörensagen rausgefunden haben, so wie Zwischenfall oder Melodrom oder Linientreu. Melodrom war in Bayern unten, da bei München, Neugablonz, dann Berlin, Linientreu und so weiter hingeschickt. Und siehe da, plötzlich lief das in den Clubs und dann haben sich auch andere Gruftis, die haben dann, weil da auf der Kassette drin stand, schreibt uns doch, geschrieben, sie würden gerne diese Tapes vertreiben und dann haben wir denen kistenweise Tapes geschickt. Damit sind sie dann sogar in den Handel gegangen, zum WOM und anderen Musikhändlern da und hatten die auf Kommissionsbasis reingestellt.
Für Leute, die vielleicht jünger als 50 sind oder auch 40, WOM war quasi ein Laden, wo man damals CDs kaufen konnte. CDs und
Schallplatten.
Und Schallplatten, ja, schon damals noch Schallplatten, später dann CDs. Das sind quasi runde Tonträger, für die man noch ein Abspielgerät brauchte.
Ja, wobei die Kids ja heutzutage teilweise auch lieber schon wieder Schallplatten kaufen. Was ich ziemlich cool finde. Aber damals waren es eben auch Tapes und wir hatten dann natürlich dazu auch noch ein Magazin rausgegeben und wir hatten dann innerhalb von einem halben Jahr plötzlich ein Vertriebsnetz von über 30 Gruftis in der Szene, die von uns jede Woche kistenweise Tapes und Kram geschickt bekommen haben und das dann bei sich in der Szene verteilt hatten. Der Witz war, dass dann irgendwann der Vertrieb E-Familien, auch ein total progressiver Vertrieb, der letzten Endes gegründet wurde von Leuten aus der Riege Tonsteine Scherben und auch so als politisches Ventil gesehen wurde. Alternative Musik ist die einzige Musik, die den Stillstand, den politischen aufbrechen kann. Die waren sehr revolutionär. Und die haben sich dann irgendwann gemeldet, telefonisch, meinen, hey, also wir hören immer von unseren Vertretern, dass hier so ein komisches Label, Danse Macabre, mit diesem Das Ich, das ist total blöd, wie blöd verkauft. Diese Tapes gehen wie Semmeln. Wollt ihr nicht mal eine Schallplatte herstellen? Wir sind Vertrieb. Ja, und so kam es zur Gründung Danse Macabre im Jahr 89.
Mit einer Band auf dem Label gab es da schon mehr?
Ja, es haben sich natürlich im Zuge dessen, dass wir so ein großes Vertreternetz hatten, hatten sich natürlich auch viele Bands dann gemeldet, die gesagt haben, oh cool, können wir da nicht Teil werden von dem Ganzen und dann auch über euer Netz vertreiben. Und so kam das Label zum Laufen. Und so kam zum Beispiel auch, wir waren relativ viel in Neugablonz unten im Melodrom, da haben wir den Oswald Henke kennengelernt, der hat dann auch bei Danse Macabre mitgearbeitet, auch die ersten Tapes damals
nochmal
veröffentlicht.
Bevor wir da so drüber weggehen, Oswald Henke, Goethes Erben, falls das jemand nicht weiß.
Genau, stimmt. Und der ist dann sogar nach Bayreuth gezogen, um mit im Label zu arbeiten. Wie gesagt, ich habe für ihn auch damals ein paar Songs geschrieben, Stumme Zeugen und ich glaube, Das Ende, genau, das hatte ich für ihn noch geschrieben. Das hat man dann auch immer bei uns zu Hause in der WG aufgenommen. Da haben dann auch mehr und mehr Leute gelebt. Die hatten so eine große Altbauwohnung in Bayreuth und natürlich kamen dann auch Gruftis aus ganz Deutschland mit dem Zug an und haben einfach geklingelt, weil sie wissen wollten, die dachten natürlich alle, es ist ein Riesenunternehmen, aber das war nur ein Familienunternehmen und die sind dann natürlich bei uns geblieben, hat damals ja auch fröhlich irgendwie immer einen durchgezogen, gekifft und dann konnte keiner mehr laufen und dann sind alle da geblieben. Und ja, war echt eine schöne Zeit. Und wie gesagt, der Vertrieb hatte sich dann gemeldet und so wurde dann ein richtiges Label draus. Und dann haben wir Schallplatten hergestellt und CDs. Und da kamen dann schnell viele Bands dazu, egal ob das die Elektro-EBM-Legende, Placebo-Effekt war, Endraum, auch eine ganz wichtige neue deutsche Todeskunstband, Relatives Menschsein, die kamen übrigens auch aus dieser Gegend, Schongau, Goethes Erben, und viele, viele Electric Avantgarde, das Vorgängerprojekt von Mozarts Umbra et Imago, ein ganz tolles Gothic-Rock-Projekt war das damals, dann Kyoto Prayers und noch viele, viele andere. Kyoto Blue hieß die Band, der Song hieß Kyoto Prayers, genau.
Ab dann ging das damals für euch ja eigentlich stetig bergauf. Ihr wart eine Zeit lang auch unter einem Major-Label. Ich kann mich daran erinnern, als ich mit meinen 13, 14 Jahren Viva 2 geguckt habe, dass dann immer Reanimat noch das Musikvideo kam. Da kann ich mich noch sehr gut dran, fand ich damals schon gut. Und ja.
Was, da warst du 13, 14?
Ja, ungefähr, tatsächlich.
Alter Schwede, krass.
Ja, so war das. Und dann gab, also es lief ja eigentlich immer gut für euch. Und dann kam ja dieser, ich würde es mal nicht übertreiben, aber schicksalshafte Moment, wo es dann einmal gar nicht so gut aussah.
Ja, wo Stefan seinen Schlaganfall hatte. Das war natürlich dann, also wir waren derzeit natürlich permanent auf Tournee. Das Problem war auch, dass wir zu viele Hochzeiten gleichzeitig hatten. Also da war das Label, um das musste man sich kümmern. Dann hatten wir ein großes Produktionsstudio, was natürlich ausgelastet sein musste. Und deswegen war natürlich permanent Produktion. Dann muss neu das Ich-Album gemacht werden. Wir hatten dann auch ein Industriealbum, also Ego Dram bei Edel Records. Da hatte uns damals der A&A überredet, zu denen zu kommen. Damals haben wir auch regelrecht Labels um einen gekämpft, weil zum Beispiel dieses Virgin-Nachfolgelabel V2 hat auch versucht, uns unter Vertrag zu nehmen, auch schon für Staubalbum. Da hatten wir von beiden Labels dann Angebote, haben es aber trotzdem bei uns selber rausgebracht, was auch, glaube ich, der richtige Schritt war. Aber wir waren halt permanent nur unterwegs und das hat uns natürlich auch allesamt nicht so gut getan, weil wir alles natürlich selber organisiert waren, immer diesem Independent-Gedanken verbunden, dadurch aber 24/7, also permanent nur unterwegs waren, was dazu geführt hat, dass man halt dann den Stress durchaus auch mal mit viel Alkohol und anderen Dingen kompensiert hat. Und bei Stefan war das halt auch sehr, sehr krass. Und der hat wirklich sehr drunter letztendlich gelitten. Und bei ihm gab es dann halt diesen großen Schlag, dass er diesen Schlaganfall hatte. Ja, wo es wirklich so aussah, als würde er es nicht überleben. Ich weiß auch noch, also ich bekam dann von seiner damaligen Lebensgefährtin halt einen Anruf, wo Stefan ist im Krankenhaus und sei ganz schlimm mit Notarzt, Hubschrauber zu einer Not-OP wegen Aneurysma. Ich kann das erzählen, weil Stefan das ja auch selber sehr offen erzählt und auch gerne mit den Menschen teilt, auch auf der Bühne, wenn wir von der Zeit sprechen. Ja, ja und dann war es so, ich weiß noch, ich war zu dem Zeitpunkt gerade kurz davor mit der Familie mal für 2 Wochen zu unserem finnischen Teil der Familie zu fahren und bin dann ins Krankenhaus und da meinte der Chefarzt zu mir, ja, Sie kommen am besten jetzt, um sich hier von Ihrem Freund zu verabschieden und das war echt krass und da saß ich so neben sein Bett und ja, sind mir echt die Tränen dann runtergekullert, weil er sah so schrecklich aus und hatte all diese Maschinenanschlüsse an sich dran und es war echt so, ich habe dann auch irgendwie auch so ein Stückchen weit mich von ihm verabschiedet. Ja, aber als ich dann aus dem Urlaub zurückkam, hieß es dann plötzlich, na, der sitzt schon in einem Rollstuhl. Er konnte zu dem Zeitpunkt zwar nicht sprechen, er musste, es war auch, als ich ihn dann das nächste Mal besucht hatte, der musste wirklich lernen, hier so spezial geformte Gabeln zu nutzen, um dann Apfel aufzupieksen und zu essen. Aber in dem Moment war mir auch klar geworden, weil ich selber Zivildienst gemacht hatte in einer Reha-Klinik, dass das Einzige ist, das zu schaffen, indem du wirklich die Leute kämpfen lässt, ganz hart kämpfen lässt, um ihre Limits abzuarbeiten, um weiterzukommen. Weil jeder wird dir sagen, wenn du aufgibst, dann wirst du in einem Status hängen bleiben und dann bist du halt dein Leben lang behindert. Und ich habe dann Stefan ganz knallhart gesagt, du Stefan, jetzt wird gekämpft und in einem Jahr sind wir wieder auf der Bühne. Ich meine, der arme Kerl konnte nicht einmal sprechen und ich habe ihm das schon so rein gedrückt. Aber er hat mir dann im Nachgang auch immer wieder gesagt, das war genau das Richtige, weil dann hat er plötzlich Ziele gehabt. Ich weiß auch noch, als er aus dem Krankenhaus dann raus war, wie er dann immer so in der Gegend rumgehumpelt ist und kaum laufen konnte und echt Artikulationsprobleme hatte. Aber ich hatte dann ein Konzert klar gemacht, auch ganz bewusst im Ausland, in Schweden, weil ich mir dachte, weil die Leute natürlich alle wissen wollten, was ist mit Stefan, was ist mit Stefan, um einfach mal zu gucken. Und da hat er noch mit Hocker quasi performen müssen. Also er saß auf dem Hocker und hat seinen Text dann irgendwie abgearbeitet. Aber irgendwie hat ihm das gut getan, weil ihm das Feedback der Leute eben auch gezeigt hat, hey, ich muss mich anstrengen, ich muss da wieder raus. Und heute ist er ja vollkommen wieder funktionsfähig. Also es ist irgendwie ein Wunder eigentlich fast. Und klar, wir hatten einen sehr langen, langen Stopp. Es gab auch ein Album, Koma, was wir veröffentlichen wollten, was wir dann aber nie veröffentlicht haben, wo es nur irgendwelche Demos von gibt, wo wir uns auch gesagt haben, das hat schlechtes Karma, weil er halt auch im Koma lag. Und hatten dann eben, ja, jetzt auch wieder angefangen, einen Haufen neue Songs zu schreiben. Klar, wir werden ja auch ständig danach gefragt. Es gibt auch einen Haufen neue Songs. Wir hatten auch in USA jetzt noch einen anderen neuen Song dazugespielt, um auszuprobieren. Hatten insofern dreieinhalb Songs, ich sag ganz bewusst dreieinhalb Songs vom neuen Album in den USA dabei. Und das hat eigentlich super funktioniert. Und das wird jetzt dieses Jahr auch fertig gemacht.
Das heißt, höchstwahrscheinlich werden wir auch den Song, den wir jetzt noch nicht zusammengespielt haben tatsächlich, auch dieses Jahr auf Mira Luna spielen.
Auf alle Fälle, klar. Definitiv. Also da wird natürlich auch sehr viel mehr fertig sein an Songs, damit man dann relativ bald mit dem neuen Album kommt. Ja, Mensch. Ansonsten, ja, ich habe nochmal drüber nachgedacht, was ist denn für mich so der Release des Moments. Da muss ich sagen, die sind jetzt auch gerade gar nicht bei uns auf dem Label, aber ich hatte für die gerade einen Remix gemacht. Rabengott, die hatten jetzt ein Remix-Album veröffentlicht. Wie gesagt, ich durfte da auch einen machen und hat mir großen Spaß bereitet und die Band selber war auch total glücklich. Wir hatten sie dann ja zuletzt auch getroffen in Berlin. Also den Release kann ich euch alle nahelegen, den werde ich auch jetzt mal hier ganz kurz anspielen.
Ich weiß gar nicht so genau, wie das rechtlich ist in einem Podcast.
10 Sekunden Sample ist immer erlaubt.
Na gut.
Und du, lieber Sven?
Was mein Release momentan ist, ich habe lange keine aktuellen Releases mehr gehört, weil ich ja mit meinem eigenen Release so viel zu tun habe. Deswegen muss ich dich da diese Woche einmal vertrösten. Ich kann es gerade wirklich nicht sagen. Ich habe mich da ein bisschen rausgenommen wegen der Arbeit am eigenen Stuff.
Naja, klar, von dir kommt ja auch bald was Neues raus. Im Juli, glaube ich, dein neues Bandprojekt Malignomen. Das durfte ich ja hier auch schon mastern. Ja, ansonsten, es gibt natürlich noch furchtbar viel zu erzählen, aber ich denke mal, dass wir das nächste Special dann vielleicht sogar in Leipzig aufnehmen. Wir haben ein WGT, um so ein bisschen so Feeling einzusammeln, ist vielleicht eine ganz nette Sache.
Genau, also in der nächsten Folge werdet ihr dann eine WGT-Nachbesprechung oder Zwischenbesprechung hören.
Genau, ja. Und ich denke mal, wir können bestimmt auch mal mit unserem Podcast vielleicht, was weiß ich, bei Sven Borges vorbeigucken oder sonst wo und einfach mal kurz ein bisschen quatschen. Weil, ehrlich gesagt, erinnert es mich jetzt ein bisschen. Podcast ist ja heutzutage der Begriff. Wir hatten damals, ich hatte ja vor von diesem von dieser frühen Labelzeit erzählt. Und als wir dann so viele junge, neue Bands auf diesem Label mit Tapes hatten, da hatte sich übrigens dann auch Easy Ettler vom Zillow-Magazin gemeldet und wir durften dann jeden Monat 2 Tape-Bands vorstellen, gab es Besprechungen zu und das hat natürlich dann auch noch zusätzlich den Verkauf angeschoben. Aber damals hatten wir auch ein sogenanntes Magazinophon, nannte sich das. Das war ein Tape, auf dem wir eben ja auch so Gesprächssituationen hatten und so bisschen Szenereports hatten, wie Leipziger Szenereport aus dem Haus Leipzig oder aus dem Werk 2 damals, wo ein Danse Macabre Festival war, so ganz frühe Phase, Leute interviewt haben, Bands interviewt haben und das hat man dann auf Tape rausgebracht, das wurde dann auch verkauft, quasi wie heute so eine Cover-Mount-CD, nur halt mit einem Podcast auf Kassette. Genau, das ganz netter Parallele zu der Zeit.
Das war ja jetzt heute die erste Folge. Ich denke mal, dieses Magazinophon gefiel mir gerade so gut, das Wort, das werden wir wieder aufleben lassen als Rubrik in diesem Podcast. Und ja, also es wird weiter wachsen, es wird noch vieles passieren hier. Und ja, ich hoffe, ihr hört das nächste Mal wieder zu, wenn wir zum Gossip einladen.
Genau, dann bis denn. Und danke dir, lieber Sven. Ciao.
Ich habe gar keine Songs auf unsere Liste gepackt. Bitte schmeiß doch noch dazu von dem lieben Monaco, den wir erwähnt haben, war gar nicht weiter ausgeführt, von Dossetshire, Straße der Verdammnis und dann noch vom Bett Horror, Viertel vor irgendwas. Ich danke dir. Ciao.